Hallo und herzlich willkommen zu Jetzt mal Buddha bei die Fische, der Mutmacher-Podcast. Und ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast und bei dieser neuen Folge dabei bist. Und als heutigen Gast habe ich die liebe Lynn bei mir im Interview. Und Lynn ist Mentorin für Selbstheilung. Und was sich dahinter verbirgt, würde ich sagen, erklärt sie uns einfach mal selbst. Ja, hallo liebe Lynn, herzlich willkommen und wie schön, dass du dir die Zeit nimmst, um hier beim Interview dabei zu sein.
Ja, gerne. Danke, dass ich da sein darf. Gerade schon im kurzen Vorgespräch gesagt, der Anfang mit dem Vorstellen ist immer so ein bisschen komisch. Ist immer schwierig, finde ich, so dieses Dasein in Worte zu fassen und zu erklären, in menschlichen Worten, wer man ist, weil wir ja so viel mehr sind als irgendwie dieser menschliche Körper und die Erfahrungen, die wir
Genau.
hier machen. Aber ja, ich erzähle einfach mal kurz, was ich so jetzt mache als Lynn hier auf der Welt, in diesem Körper. Genau, du hast schon gesagt, ich habe so mein Wirken so unter dem Titel Mentorin für Selbstheilung gefasst. Das war so am treffendsten irgendwie, ja, weil ich davon überzeugt bin und daran glaube, dass das Potenzial für unsere Heilung in uns selbst steckt und dass wir uns in Wahrheit nur selbst heilen können. Und wir können Weggefährten, Inspirationen, Mentoren ja, haben, die uns auf diesem Weg begleiten und uns dieses Potenzial wieder zugänglich machen, die uns mit unserer eigenen Selbstheilungskraft wieder in Verbindung bringen. Und dafür bin ich da mit den verschiedenen Tools oder ja, Art und Weisen, wie ich damit mit Menschen arbeite. Genau, ich arbeite hauptsächlich mit Frauen zusammen und ja, begleite die meisten Frauen über eine längere Zeit, über mehrere Monate. Und ja, wir dröseln gemeinsam, sage ich mal, so die Glaubensmuster, Überlebensmuster auf, in denen die Person bis jetzt gelebt hat und schauen darunter, unter diesen Hüllen, welche Person, welche Seele, welcher Kern, welche Energie steckt eigentlich wirklich dort und arbeiten eben gemeinsam die Wunden, die Traumata auf, die ja, diesen wahren Kern noch überdecken und davon abhalten, frei zu sein, in Liebe zu sein, ja, in der Kraft zu sein. Genau, das ist so meine Mission, sage ich mal.
Ja, sehr schöne Mission. Und was sich ja auch alles ganz, ganz toll anhört. Und ja, ich habe mir ja, bevor ich dich kontaktiert habe, dein Instagram-Profil angeguckt und habe gedacht, ah ja, das hört sich so interessant an. Du schreibst Chakra Queen und energetische und schamanische Heilung. Und das ist ja jetzt nicht so der typische Lebenslauf, ne? Also hast du dich schon als Kind damit befasst irgendwie, dass du gesagt hast, da gibt es mehr zwischen Himmel und Erde, was wir mit dem Verstand begreifen, ist nicht alles? Oder wie bist du auf diese Reise gekommen?
Ja, also ich bin tatsächlich schon in eine Familie hineingeboren worden, wo das Thema Spiritualität und ja, alles, was man so vielleicht damit assoziiert, präsent war. Bei meiner Mama eben auch so einen ähnlichen Weg gegangen ist. Und sie ist dazu gekommen, weil mein ältester Bruder, wir sind drei Geschwister, mein ältester Bruder hat Asperger-Autismus und das war eben vor 30 Jahren, gab es nicht viel Hilfe dazu und deswegen hat sie ihren Weg gesucht, wie kann sie in ihrer Kraft sein und wie kann sie alternative Dinge ausprobieren, um, ja, um einfach den Raum besser zu halten für meinen Bruder und das war so der Ausgangspunkt und ich bin die Jüngste, das heißt, als ich dann kam, waren die Themen schon relativ präsent und wurden stetig mehr und als ich drei war, hat sie ihren ersten kleinen Laden aufgemacht mit Freundinnen und da ging es um faire, nachhaltige Mode, also schon vor 25 Jahren, um Räucherwerk, Bücher, spirituelle Bücher, um Mantren-CDs,
Schön.
Heilsteine. Also das war schon immer da. Also ich bin aufgewachsen mit Steinen im Wasser, mit morgens Räucherstäbchen und Frequenzmusik an und genau.
Cool.
Ja, und auch zu den ganzen indianischen Themen hat sie sich schon immer auch hingezogen gefühlt. Und wahrscheinlich habe ich mir als Seele deswegen die Familie ausgesucht.
Kann sein, ja.
Genau, und ja, bei uns waren auch immer dann irgendwie ja, irgendwelche indianischen Bilder oder so. Da habe ich die meiste Erinnerung dran, dann so zwei ganz schöne Statuen, so kleine, so ein indianisches Paar, sage ich mal. Also das war immer präsent, da habe ich das von Geburt an eigentlich mitbekommen, genau.
Ja. Schön, ja, hört sich interessant an.
Genau.
Und dann wusstest du halt so früh, das ist mein Weg und bist gar nicht einen anderen gegangen oder wie sah das dann weiterhin aus?
Ja, so ganz linear dann auch nicht. Also ich habe auch, muss ich sagen, so in der Jugend auch ganz, ja, eine ganz experimentelle Phase gehabt und auch so dieses ganze Spirituelle nicht so für mich dann mehr präsent gehabt. Und ja, war da auch einfach ein ganz normaler Teenager, ne, der irgendwie ja, feiern gegangen ist und was auch immer. Und ich hatte aber immer ganz stark den Bezug zur Natur und zu Tieren, weil wir also Hunde auch immer hatten und immer Pferde hatten. Und ich wollte schon mit 5 oder 6, glaube ich, anfangen zu reiten. Und meine Mama hat dann mit mir zusammen auch wieder angefangen. Und wir haben dann, als ich 7 war, haben wir unser erstes Pferd bekommen. Und das ist meine, das war mein Spirit Guide von Anfang an hier. Und diese Beziehung zur Natur, was für mich mit das Spirituellste ist, was es gibt. Und zu diesem Tier, diese energetische Verbindung zu diesem Tier, das war immer das, was ich wie ein roter Faden durchgezogen hat, was immer mein Anker war, mein, ja, einfach mein sicherer Ort und da, wo ich einfach mich gespürt habe, die Natur gespürt habe. Und das war, ja, das war so diese Konstante, die immer da war. Und genau, ich habe ganz normal Abi gemacht und so und wollte auch danach studieren. Da hat dann das Universum reingekrätscht und ich habe mit bin mit 19 schon Mama geworden. Und dann hat sich natürlich der Plan mal kurz ein bisschen verändert. Und durch das erste Jahr zu Hause mit der kleinen Maus hat sich in mir natürlich auch ganz viel verändert. Ich bin unfassbar gewachsen. Ich finde, Kinder sind mit die größte Persönlichkeitsentwicklung, die man gehen kann. Und da hat sich dann auch mein Fokus und ja, so ein bisschen das, was ich machen wollte, verändert. Und vor allem die Art und Weise, wie, weil ich wollte, dass es familienkompatibel ist. Ich konnte mir nicht vorstellen, irgendwo von 8 bis 4 oder so zu arbeiten. Ja, oder auch Vollzeit studieren war dann auch vom Tisch. Und dann, ja klar, durch aber noch viele Umwege und so weiter, hat sich dann der Weg ergeben, dass ich erstmal eine Kinder-Yoga-Lehrerausbildung gemacht habe. Und ja, das war so der Start, die Einweihung für alles, was dann kam, weil kennt man ja, wenn man sich einmal mit irgendwie spirituellen Themen oder mit Yoga oder was auch immer befasst, dann möchte man immer tiefer gehen. Und das habe ich dann auch gemacht, habe mich immer mehr eingelesen, bin über Yoga immer mehr zu der alten Philosophie und immer wieder mehr zurück zur Spiritualität gekommen und habe dann ja noch andere Yoga-Ausbildungen drangehängt, auch dann für Erwachsene. Und ja, so hat es eigentlich gestartet und dann habe ich angefangen, mich selbstständig zu machen mit den Kursen, mit den Yoga-Kursen und von da an ist einfach ein Stein nach dem anderen ja ins Rollen gekommen, genau.
Und sich mal einfach so selbstständig machen ist ja für viele jetzt mal nicht so einfach, ne? Also das wie hast du dich entschlossen, diesen Schritt zu gehen? War das eine große Überwindung für dich oder hast du gesagt, von einem Tag auf den anderen, nö, ich mach das jetzt und das wird klappen? Und
ja, also es war schon so, dass es in meinem Inneren nicht wirklich eine andere Alternative gab, als selbstständig arbeiten zu wollen. Ich hab dann auch von, ich glaube, 21 an oder so, wo ich wusste, okay, ich möchte mir was Eigenes aufbauen, ich gehe halt jetzt nicht irgendwie ins Studium oder in eine Ausbildung, ganz kurz am Rande, da wollte ich noch ganz am Anfang mit 2021, Anfang 21, wollte ich eigentlich ein veganes Catering-Business aufmachen. Das hat sich schnell zerschlagen. Aber das war so der Ausgangspunkt, um zu sagen, ich befasse mich mit dem Thema Selbstständigkeit und habe auch einen Mentor und einen Business-Coach, Unternehmensberater, der mir da hilft. So.
Ja.
Und genau, dann hat sich das aber... Ja, das hat mit dieser Catering-Geschichte nicht funktioniert, ist ja auch gar nicht mein Seelenweg. Natürlich hat es nicht funktioniert, aber mit der Entscheidung, in Richtung Yoga zu gehen, hat es sich entwickelt. Aber ich möchte auch nie, dass das irgendwie so easy oder was auch immer klingt, ne? So wie du auch sagst, das waren heftige Jahre. Also ich meine, mein Lebenslauf bis jetzt ist, ich habe Abi gemacht, mit 18 bin ich ungeplant schwanger geworden. Mit 19 bin ich Mama geworden, war zwar mit dem Papa auch 4 Jahre zusammen und wir sind auch noch in einer ganz liebevollen Freundschaft bis heute. Wir hatten aber eine Fernbeziehung, eine Wochenendbeziehung, weil er mit Ende 20 nochmal neu studiert hat in München und ich wohne in Hessen, also 5 Stunden auseinander. Das heißt, ich war unter der Woche alleinerziehend und am Wochenende hatte ich Unterstützung. Also ich möchte es überhaupt nicht sugarcoaten irgendwie, ne? Ich habe halt einfach ein wundervolles Netzwerk, meine Familie, meine Freundinnen. Ohne die wäre das in der Form nicht möglich gewesen. Aber der Drang und der Wunsch und die Sehnsucht und die Kraft irgendwo in mir war einfach immer so laut und so stark, dass ich halt weitergemacht habe und mir die Hilfe gesucht habe, die ich brauchte. Ich habe dann noch auch ein Fernstudium von zu Hause gemacht zur Ernährungsberaterin, halt also kleine Sachen, die von zu Hause aus einfach gingen. Genau, und viel Persönlichkeitsentwicklung betrieben auf dem Weg, damit einfach die Kraft da ist, durch die Blockaden durchzugehen, durch die Schatten durchzugehen und den Weg zu finden. Und so, dass ich wirklich sage, der Weg, also ne, es geht ja nicht um Ankommen im Leben, aber der Weg, auf dem ich unterwegs sein möchte, dass der sich wirklich schön breit geebnet hat, das ist jetzt so 2 Jahre. Ja.
Ja. Ja. Und jetzt hast du ja auch, ist das die Chakrenlehre aus dem Hinduismus, also aus dem Yoga, wo du mitarbeitest? Oder wie kann man sich das vorstellen? Oder bist du so richtig? Weil ich bin jetzt seit ein paar Wochen in dem Thema Human Design und das leitet sich ja auch von diesem Chakra, von der Chakra-Lehre ab. Aber es ist anders. Die Chakren sind ganz anders irgendwie aufgebaut und liegen auch woanders. Also nicht entlang der Wirbelsäule, dem Shushumna-Kanal, sondern... du machst diese traditionelle Lehre oder womit arbeitest du?
Ja. Also ich muss sagen, dass bei mir immer alles sehr intuitiv ist und klar habe ich in der Yoga-Ausbildung haben wir auch die Chakren durchgemacht und ich habe auch 1, 2, 3 Bücher dazu mal mir angeeignet, aber bei mir ist es meistens so, ich öffne mich für ein Thema, ich habe irgendwas, was das wie so sozusagen einweiht, wie zum Beispiel ein Buch, wo ich, wie kann man das erklären? Ich gehe mit etwas in Verbindung, in Resonanz und etwas in mir erinnert sich an etwas, was meine Seele schon immer weiß. Mhm. Und dann steigt dieses Wissen auf und dann bekomme ich auch Impulse, Informationen durch, die das irgendwie ergänzen und die das für mich intuitiv stimmig machen. Und erfahre eben auch viel durch mich und das gebe ich dann weiter. Also klar, das Grundprinzip ist die traditionelle Chakrenlehre, sage ich mal, wie sie jetzt auch in der Yoga-Tradition gelehrt wird, wo es ja aber auch wieder viele verschiedene Nuancen gibt, aber da ist ganz viel von mir selbst dann drauf oder mit drin, was jetzt so nicht unbedingt irgendwie in Büchern steht oder so jetzt nicht unbedingt in Anführungszeichen normal ist. Genau, mit Human Design arbeite ich auch in den Mentorings und das ist super spannend, die beiden Herangehensweisen zu den Chakren auch zu kombinieren und zu gucken. Und das so ein bisschen einfach kombiniert.
Genau.
Genau, ja.
Und du hast ja gesagt, dass du deine Seele das weiß und dass du das dann intuitiv entscheidest. Und hast du da Tipps, wenn jetzt jemand zuhört und sagt, ja, ich weiß aber nie genau, weil mein Kopf, der springt dann immer doch dazwischen. Wie kann man das denn lernen, wieder mehr auf seine Intuition zu hören? Ja, es gibt bestimmt auch Leute bei dir, die kommen und sagen, ja, das ist toll, dass du darauf hörst und dass das deinen Weg für dich aufzeigt und du weißt ganz genau, wenn meine Intuition dann das zu mir sagt, dann ist das für mich auch der richtige Weg. Aber ich glaube, wir haben so viel Geräusche und Meinungen und was weiß ich von außen, dass viele das gar nicht mehr hören. Wie kann man sich wieder mit dem, egal wie man es nennt, ob das Bauchgefühl ist oder Intuition oder wie kann man sich wieder mehr damit verbinden?
In den Körper kommen. In den Körper kommen, konsequent jeden Tag in den Körper kommen, in den Körper hineinspüren, raus aus dem Kopf, rein in den Körper. Weil im Körper, in den Zellen, das ist unser Resonanzkörper für unser Gefühl, für Energie, für Wahrnehmungen, da wieder mehr hinkommen. Durch Yoga, durch Sport, durch Tanzen, durch Massagen, durch was auch immer dir dient, aber in den Körper kommen. Das als tägliche Praxis zu nutzen, Rituale zu finden, die dich wirklich aus dem Kopf in den Körper bringen, ins Spüren bringen und dafür Raum geben. Ja, wirklich zuhören, dem Körper wieder Vertrauen lernen, dem Körper wieder zu vertrauen lernen und sich Zeit, sich Raum zu geben, um das überhaupt auch spüren und hören zu können. Weil wenn die Geräusche der Welt so laut sind und wenn ich immer abgelenkt bin, wenn ich immer mit Reizen konfrontiert bin, kann ich es natürlich nicht wahrnehmen. Aber mal ohne Kopfhörer durch den Wald gehen und lauschen, was steigt da auf einmal auf? Was höre ich? Was nehme ich wahr in mir? Ja. Tanzen, Yoga.
Ja. Also ich habe jetzt für mich morgens so ein kleines Ritual, das mache ich so oft es geht, dass ich barfuß, ich bin jetzt hier bei meiner Oma und die hat einen Garten, ich laufe halt barfuß durchs Gras und das habe ich früher schon als kleines Kind mit meiner anderen Oma gemacht, so dieses Tautreten und das tut wirklich gut und auch mal, also ich laufe auch barfuß dann über die Erde im Garten und das so schön, sich wirklich, wie du sagst, auch mit der Natur dann wieder zu verbinden. Und das sind so kleine Freuden auch. Total. Und das gönnen wir uns doch eigentlich viel zu selten. Ne?
Das stimmt, ja. Mhm. Ja, und da, was du auch ansprichst, ne, dieses Thema Erdung ist einfach unfassbar wichtig. Also wirklich, ne, wir sagen ja auch umgangssprachlich runterkommen, die Energie nach unten bringen, nämlich raus aus dem Kopf, raus aus den höheren Zentren und wieder rein in den Körper, wieder rein zu den Wurzeln. Und wenn man da beginnen möchte, sich mit der Energielehre zu beschäftigen oder mit dem eigenen Energiesystem zu beschäftigen, dann wirklich mit dem Wurzelchakra anzufangen und erstmal wieder Erdung zu finden und über diese Erdung Vertrauen zu finden, Sicherheit zu finden, anzukommen bei sich, um sich überhaupt wieder spüren zu können und um die Energie überhaupt wieder fließen lassen zu können. Weil die Informationen, die Impulse, die Stimme, die innere Stimme ist in uns allen. Aber wenn wir uns nicht, wenn wir nicht ankommen bei uns, wenn wir nicht zu Hause sind bei uns, können wir keine Informationen empfangen. Also wenn ich nicht daheim bin, kann ich keine Post empfangen. So, wenn ich nicht bei mir geerdet, in meiner Energie, in meinem Körper bin, dann kann ich auch nichts empfangen, was in mir fließen möchte.
Jetzt nochmal für diejenigen, die das nicht kennen, was ist das Wurzelchakra?
Also grundlegend, wir haben verschiedene Energiezentren in unserem Körper, 7 Hauptenergiezentren, also in unserem feinstofflichen Körper, in dem, was unter dem liegt, was wir jetzt sehen und anfassen können, wenn wir in den Spiegel schauen. Und die Energiezentren sind so das Herzstück, sage ich mal, des Energiesystems. Die verlaufen an der Wirbelsäule entlang von unten nach oben. Und das erste der 7 Hauptzentren ist eben das Wurzelchakra, was ganz am unteren Ende der Wirbelsäule im Beckenraum liegt. Und das Wurzelzentrum ist die Verbindung zur Erde. Das Wurzelzentrum ist die Basis vom Energiesystem, sind unsere energetischen Wurzeln. So wirklich das, was mich hier auf der Erde wirklich erdet ankommen lässt, was mich hier verwurzelt als Seele, als energetisches Wesen, überhaupt die Möglichkeit gibt, hier zu wirken auf der Welt, auf der Erde und wirklich den Körper zu bewohnen, den Körper mit dem Körper eins zu sein und diesen Körper auch wirklich erfahren zu können. Genau. Und dann steigen eben die Zentren nach oben auf und jedes Zentrum hat verschiedene Energien, verschiedene Themen, verschiedene Qualitäten.
Genau. Ja, vielleicht steigen wir da mal ein, weil das finde ich sehr interessant. Und auch wenn du sagst, sich mit dem Wurzelzentrum zu verbinden, das liegt ja jetzt, wie du sagst, am unteren Ende der Wirbelsäule. Und wo ja jetzt, wenn ich sage, ich laufe barfuß und sowas, wo man ja denkt, okay, aber das sind ja die Füße. Also wie verbinde ich mich denn mit meinem Wurzelchakra?
Also die Füße und die Beine gehören zum Wurzelzentrum dazu. Also zu jedem Zentrum sind verschiedene Körperregionen zugeteilt. Und die Wurzeln praktisch verlängern sich vom Beckenboden in die Beine, in die Füße, in die Zehen hinein. Und wir haben in den Fußsohlen auch nochmal gesondert Fußzentren, Fußchakren. Also immer, wenn ich barfuß laufe oder wenn ich etwas mache, was mich über die Füße, die Beine erdet, aktiviere ich automatisch das Wurzelzentrum mit. Genau. Also ja, auch im Stehen oder Laufen, aber natürlich auch wunderbar im Sitzen, wenn man sich dann im Sitzen vorstellt, dass Wurzeln aus dem Beckenboden in die Erde wachsen. Genau.
Genau. Und das zweite Chakra, was ist das und wo liegt das?
Das ist das Sakralzentrum, das liegt 2 Fingerbreit ungefähr unter dem Bauchnabel, also wirklich so im Beckenraum, im weiblichen Schoß. Das ist, auf Sanskrit sagt man, ich liebe einfach den Begriff dafür, es ist das Zuhause des Selbst. Also hier liegen auch unsere Emotionen, also wirklich so diese Wahrheit in Emotion und Energie, die uns beschreibt und die wir spüren können, wer wir wirklich sind. Hier liegt auch unsere Schöpferkraft, müssen wir nur dran denken, dass hier der Ort ist, wo Babys entstehen, ja, also wo wir wirklich Leben entstehen lassen und Leben in die Welt bringen. Genau, es geht ganz viel darum, mit dem Leben fließen zu können, vertrauen zu können, sich selbst, dem Leben. Es hat wirklich, ja, richtig schöne Qualitäten und das Prinzip beim Wurzelzentrum ist erstmal das reine Sein, also überhaupt der Wille zum Leben, der Wille, diese irdische Erfahrung einzugehen und diese pure Lebensenergie aus dem Wurzelzentrum, die wird praktisch im Sakralzentrum zu Schöpferkraft, die wir bewusst umsetzen und nutzen und fließen lassen können, um etwas in die Welt zu tragen.
Genau. Wie kann ich das machen? Hast du da Übungen oder?
Ja, also das Einfachste und Beste ist immer tanzen auf Musik, die dich irgendwie weiblich fühlen lässt, die dich ins Fühlen bringt, wirklich, ja, frei zu tanzen, immer in die Hüftöffnung zu gehen. Also zum Beispiel, wenn man Yoga praktiziert, kennt man das, die Füße aufgestellt, die Fußsohlen aneinander rutschen lassen und die Knie dann so nach außen sinken lassen, dass sich wirklich die Hüften, die Leisten, das Becken öffnen kann, um wirklich mal Raum zu schaffen und da reinzuatmen. Weil wir sind halt durch das viele Sitzen und so weiter, ne, wir sind immer so verkrümmt, so angespannt. Die meisten haben verlernt, tief in den Bauch zu atmen, geschweige denn bis ins Becken zu atmen. Also das ist schon mal, sage ich auch immer, das Allerwichtigste, wenn du irgendwas für dein Energiesystem tun möchtest, lerne wieder in den Bauch zu atmen. Leg dich einfach auf den Rücken, leg die Hände aufs Becken oder auf den Bauch und atme wieder tief da rein und raus. Und natürlich, wenn man da tiefer gehen will, alles, was mit Weiblichkeit zu tun hat, mit der eigenen Sexualität, wenn man da Blockaden hat, sich auch damit zu befassen. Genau, aber wirklich hineinatmen, es einfach spüren, Kontakt aufnehmen und tanzen.
Ja. Genau. Ja. Und wenn wir weiter nach oben gehen, dann...
Ja, soll ich einfach mal durchgehen alle?
Ja.
Ja, okay. Genau, das dritte ist über dem Bauchnabel, das ist das Solarplexuszentrum. Das kennt man eigentlich, ne? Den Begriff kennt wahrscheinlich jeder, selbst wenn er mit dem Energiesystem sich nicht befasst hat. Und das ist somit das Bekannteste, einfach weil es auch ein medizinischer Ausdruck ist. Also hier liegt ein ganz, ganz starkes Nervengeflecht. Also überall da, wo die Energiezentren liegen, kommen praktisch Nervenenden zusammen und bilden wie so ein Nervenknäuel. Deswegen ist da besonders viel Wahrnehmung, Energie, Empfindung. Also kann man sogar auch physiologisch begründen und nicht nur energetisch wahrnehmen. Genau, und beim Solarplexus geht es ganz viel so um das innere Feuer, die innere Kraft, zu sich zu stehen, die eigene Wahrheit zu leben, den Platz im Leben zu kennen, sich auszudrücken und das, was praktisch Wurzel- und Sakralzentrum an Energie bereitstellen und aufsteigen zu lassen, nach außen in die Welt zu tragen. Also Solarplexus ist das Erste, was auch mit der Umwelt in Kontakt geht. Und das Symbol ist so die innere Sonne. Und das finde ich immer einfach, dieses Symbol allein ist schon total aussagekräftig. Also unser inneres Licht wirklich strahlen zu lassen und uns zu zeigen in unserem Leuchten. Ja, genau. Genau, das sind so die unteren drei, die bilden wie so das, ja, das untere Fundament für die Energie. Und dann kommt eben das Herzzentrum. In der Mitte vom Herzen ist auch die Mitte vom Energiesystem. Also unten drei, oben drei und in der Mitte das Herz. Und das Herz ist wie so ein Portal, was uns von den unteren Zentren in die oberen bringt und wo es immer feinstofflicher wird. Im Herz geht es natürlich ganz viel um Liebe, Mitgefühl, Vergebung, diese ganzen Themen und auch die Selbstheilung.
Wie kann ich die denn aktivieren, jetzt Solarplexus und Herzchakra?
Es gibt natürlich ganz viele verschiedene Wege, und aber ich kann ja einfach immer mal so ein bisschen was sagen. Also beim Solarplexus zum Beispiel könnte man die Schnellatmung, die Kapalabhati-Atmung, die Feueratmung wählen. Kann man ja auch einfach googeln, wenn man es ausprobieren möchte. Da atmet man stoßweise ein und aus und regt eben das Zwerchfell, die Bauchdecke sehr an, sodass man spürt, da entsteht Wärme, da entsteht Energie. Aber es gibt zu jedem Chakra natürlich auch Yoga-Sequenzen, Yoga-Haltungen, die man wählen kann. Und ich nutze auch immer zum Beispiel spezielle Playlisten, die für mich diese Energie von dem Zentrum tragen. Und dann kann ich darauf tanzen, egal welches Zentrum ich jetzt aktivieren möchte. Es funktioniert halt, weil die Frequenz geht einher. Und ich spüre zum Beispiel dann bei so Kraftliedern, wo ich auch vielleicht mal laut bin und einfach mal die Arme hochnehme und sage, hier bin ich. Da aktiviere ich eher mein Solarplexus, dieses innere Feuer. Und wenn ich Lieder anhöre, wo es vielleicht um Liebe geht, und ja, dann fließe ich damit, dann spüre ich es vielleicht eher am Herzen. So. Aber es gibt natürlich für alles Atemübungen, Yoga-Haltungen, die man wählen kann. Und natürlich immer auch mit Meditation und Visualisierungen. Also wenn ich mir hier meine Sonne visualisiere, mich auf diese Wärme konzentriere. Ja, also da gibt es ganz viele Wege.
Schön.
Genau, ja. Genau, und dann kommt nach dem Herzen das Kehlzentrum in der Mitte der Kehle einfach. Und da geht es ganz viel um den Selbstausdruck, um die eigene Wahrheit zu sprechen. Auch hier wieder zu sich zu stehen, die eigene Wahrheit anzuerkennen, auch auszusprechen und in die Welt zu tragen. Und praktisch alle Inhalte der anderen Zentren finden hier so diesen Ausdruck nach außen. Also das Kehlzentrum ist das Ventil, um all die Energien der anderen Zentren nach außen zu tragen und mit der Welt zu kommunizieren. Genau. Ja, und dann geht es schon in die Kopfzentren. Dann kommt das Stirnzentrum, das dritte Auge, das kennt man auch. Oberhalb der Nasenwurzel zwischen den Augenbrauen. Und das dritte Auge, sagt man, ist eben das Auge, das nach innen blickt. Also nicht wie unsere beiden Augen, die außen alles wahrnehmen, sondern wenn ich die Augen schließe und dieses Auge nach innen öffne, dann kann ich alles wahrnehmen, was in meiner inneren Welt ist. Kann mich selbst erkennen. Also es geht um Selbsterfahrung, Selbsterkenntnis und darum, die Intuition mit dem Wissen zu verbinden und darin universelle Weisheit zu finden. Genau, es geht natürlich auch viel um die Themen Erwachen, also ja, sich abkehren von dem Außen, von dem Irdischen und wirklich universelle Wahrheit zu finden, zu erkennen, zu spüren. Genau, und ja, das siebte Zentrum ist dann schon die Krone ganz oben über dem Scheitelpunkt des Kopfes. Und ja, das Kronenzentrum ist nochmal so was Besonderes, so ein bisschen anders. Es liegt auch schon eigentlich über dem Kopf, also hat gar nicht mehr diese Verbindung zum Irdischen. Ne? Genau, ist schon einfach komplett energetisch, komplett feinstofflich. Und hier geht es dann wirklich um das Thema Erleuchtung, eins zu sein, vollkommen eins sein mit allem, was ist, in diesem göttlichen Licht einzutauchen oder universellem Licht einzutauchen, keine Grenzen mehr zu spüren, zu erkennen, wir sind alle eins. Ja, genau.
Und um das Kehlchakra zu aktivieren, könnte ich da einfach singen morgens unter der Dusche?
Ja, voll singen, tönen. Also wer Mantren mag oder wer, wer Klänge mag, aus dem Sanskrit zum Beispiel das Om, tönen. Ja, Summen ist auch total gut. Diese Vibration regt auch den Kehlkopf und die Stimmbänder an. Aber auch einfach alles singen, was man singen möchte, woran man Spaß hat, genau. Und alles, was einfach dir hilft, dich auszudrücken. Also es muss gar nicht unbedingt die Stimme sein, kann sie, ist auch sehr heilsam fürs Kehlzentrum. Aber man kann sich auch ausdrücken über Schrift, über Gedichte schreiben, über Tanzen. Also auch da wieder alles, was ja, wie du dich authentisch ausdrücken kannst, genau. Mhm.
Ja. Und für das dritte Auge ist das eher so eine Art Innenschau, sagtest du ja, Meditation?
Ja, genau, Meditation. Was aber auch ganz hilfreich ist, ist die Nasenwechselatmung, Nadi Shodhana, kann man auch wieder googeln. Da atmet man abwechselnd durch die Nasenlöcher ein und aus und bringt praktisch die Energie, also der Atem lenkt und trägt ja unsere Lebensenergie, Prana, praktisch immer wieder durch das dritte Auge hindurch, sodass es wie so beatmet und belebt wird und alles zum Fließen gebracht wird. Also das ist auch eine sehr schöne Übung, was auch total simpel, aber effektiv ist, ist einfach den Sternenhimmel zu betrachten oder sich einfach mal hinzulegen, den blauen Himmel und die Wolken anzuschauen, weil dieses Blau, also zu jedem Zentrum ist wieder eine Farbe zugeordnet, dieses Blau kann es auch aktivieren und der Himmel und diese Weite kann uns öffnen und in Resonanz bringen mit der inneren Weite, die wir über das Stirnzentrum erfahren können, weil außen und der Körper sind wir begrenzt. Aber wenn wir wirklich nach innen loslassen und nach innen eintauchen, merken wir, dass da gar keine Grenze mehr ist, dass wir so weit sind wie das Universum in uns. Und genau deswegen auch alles, was so Weite bringt. Ja.
Genau. Und wie bist du denn dann von diesem traditionellen, ja, indischen quasi, bist du ja quasi rübergesprungen nach Amerika zu diesen, ja, Ureinwohnern, weil der Schamanismus, der kommt aus Amerika, von den Indianern, richtig? Oder überhaupt von auch, diesen auch Urvölkern?
Auch viel, viel, viel aus Russland.
Ah, okay.
Genau.
Okay. Ja. Und du hast ja gesagt, als Kind gab es das schon bei euch in der Wohnung und wann hast du denn begonnen? Ich meine, da kam ja dann Yoga und hast du dich dann irgendwann, hast du dann gesagt, ah, ich erinnere mich daran, das war bei uns zu Hause früher so und dann wurde dein Interesse wieder geweckt oder?
Also ich muss sagen, wie ich eben auch schon gesagt habe, ist das alles immer total intuitiv und erst wenn du jetzt die Frage so stellst, merke ich, dass das, also dass es von außen, ne, so wie so ein Sprung aussieht, aber bei mir, also es fließt immer alles einfach so und es kommt, es geht, es fließt und ich merke dann oft auch erst, wenn ich irgendwo bin oder wenn ich irgendwas mache, dass das jetzt irgendwie ja, sich so ergeben hat. Und ja, es hat alles einfach ineinander gegriffen und es war einfach so, oder es ist immer ein stetiger Prozess und Wandel und einfach so eine Reise, so ein Fließen mit dem Fluss des Lebens und immer irgendein Ufer bringt was Neues, das nehme ich mit oder lass mal was da. Und dass es so in Anführungszeichen konkreter in den Schamanismus ging, wobei ich jetzt auch nicht sage, ich praktiziere dies, das ganz traditionell oder so, sondern es ist eher so ein Gefühl gewesen, also dass das irgendwie wahr ist für mich und dass das irgendwie zu mir gehört und dass da viel von meinem in Anführungszeichen Wissen oder Intuition daher rührt, dass ich damit schon in Berührung gekommen bin. Und klar, das führt dann jetzt sehr tief, aber die Erinnerung kam einfach auch durch Erinnerungen und Visionen aus früheren Leben. Also, dass ich dann da wieder gesehen habe, woher diese Liebe zur Natur kommt, warum ich dieses Pferd schon immer brauchte und diese Verbindung und was das schon immer in mir wieder hochgeholt hat oder so mir so den Raum gehalten hat, weil das ist, wo ich herkomme, zwar nicht in diesem Leben, aber aus anderen. Und dass da einfach meine Seele irgendwann, wo ich bereit war, mir das wieder eröffnet hat und ich auch wirklich wie so Filme dann gesehen habe und wusste, okay, deswegen weiß ich intuitiv, wie ich dies und das machen kann. Und deswegen kann ich den Raum so halten, wie ich ihn halte und diese Heilungsarbeit so machen, wie ich sie mache.
Ja. Und kannst du kurz erklären, was ist Schamanismus?
Ja.
Also wenn ich an, also jetzt mal ganz speziell an die Indianer denke, Naturvölker, natürlich sehr naturverbunden, die Medizinmänner, da erinnere ich mich dran aus Filmen, Lagerfeuer und so weiter. Was genau ist das denn?
Ja. Also Schamanismus ist natürlich eine unfassbar alte, weitreichende, tiefe Lehre und ich würde auch nie sagen, dass ich eine Schamanin bin, sondern wie drücke ich es am besten aus? Ich würde auch nicht sagen, ich nutze keine schamanischen Rituale, aber die Art und Weise, wie ich wirke, ist inspiriert oder geprägt von Schamanismus. Also ich hoffe, das ist verständlich, aber bis man irgendwie sagen könnte, man ist jetzt Schamane, ja, da bist du ganz lange irgendwie in Ausbildung bei den Stammesältesten oder so. Ja, ist ja auch nicht so, dass ich jetzt irgendwo hingefahren bin, um das zu lernen, sondern ich habe mich einfach erinnert, dass das ein sehr, sehr großer Teil meiner Seelenessenz und meiner Seelenerinnerungen ist, den ich da erfahren habe, um es jetzt in dieses Leben zu tragen. Und ich bin auch immer so auf dem, so in der, über in meiner inneren Überzeugung, müssen wir nichts erlernen oder nichts, wir müssen nichts unbedingt studieren oder eine Ausbildung für irgendwas machen, wenn wir in uns fühlen, dass das wahr ist und dass wir das in uns tragen und dass uns das auf irgendeine Art und Weise mitgegeben ist. Und deswegen waren diese Erinnerungen für mich wie so eine Einweihung einfach, wo das Wissen zu mir zurückgeflossen ist. Deswegen würde ich nie sagen, ich bin Schamanin oder ich praktiziere Schamanismus, sondern ja, es ist einfach ein Teil, der mit einfließt, weil es einfach ein Teil von mir ist. So. Mhm. Genau. Und Schamanismus an sich ist, wie gesagt, natürlich eine unfassbar alte Tradition, Lehre, ganz, ganz altes Wissen, was in diesen, in den Stämmen und in den Traditionen weitergegeben wird, von Generation zu Generation. Und was ganz, ganz stark damit zu tun hat, was du gerade auch gesagt hast, mit der Weisheit der Natur verbunden zu sein. Und das ist auch was für mich Schamanismus bedeutet, nämlich eins sein mit der Natur, ehrfürchtig zu sein vor der Natur und zu wissen, dass wir alles, was wir brauchen, dort finden. Und wenn wir zuhören, muss ich immer an Pocahontas und Großmutter beide denken, es war auch als Kind natürlich mein Lieblingsfilm, dass wir dann dort alles finden. Und das ist eben das, was dort zum Glück nie verloren gegangen ist. Weil früher war das für uns alle normal. Ja, also könnte man auch so salopp sagen, im Grunde sind wir alle irgendwie kleine Schamanen, weil wir eigentlich alle eins sind mit der Natur. Wir haben es aber verloren und vergessen, dass es zum Glück in diesen indogenen Völkern nicht passiert, weil die das weiter in ihren Stämmen von Generation zu Generation getragen haben, weiterentwickelt haben und dieses Wissen bis heute halten. Deswegen habe ich da auch eine ganz große Ehrfurcht vor und würde, wie gesagt, nie sagen, ich bin jetzt Schamanin oder so, sondern das inspiriert mich und diese Naturverbundenheit und dieses intuitive Wissen. Das ist das, was ich da so mittrage. Ich hoffe, das war.
Was sind denn zum Beispiel, wenn du sagst, du nutzt schamanische Rituale, kannst du uns davon ein, zwei vielleicht erzählen? Wenn ich jetzt zum Beispiel zu dir kommen würde und sage, ja, kannst du. Keine Ahnung, ich habe zum Beispiel seit 2013 eine Angsterkrankung, ja, und ich nenne die Erna, meine Angst. Und Erna kommt halt ab und zu immer noch mal zu Besuch, ne, und mittlerweile weiß ich auch, dass das ist, um mich zu schützen. Aber gibt es da zum Beispiel etwas, wo ich jetzt sagen könnte, das könnte ich jetzt machen. Das ist so ein Ritual, wo ich mitarbeiten könnte.
Also so spezifisch und konkret Tipps geben oder ja sagen, dieses Tool ist jetzt für dich, ist nicht die Art meiner Arbeit. Also ich finde es auch so schwierig zu beschreiben, weil ich würde jetzt nicht sagen, okay, du hast dieses Thema und wir nutzen jetzt das, sondern es gibt verschiedene Dinge, verschiedene Weisheiten, verschiedene Energie, die ich irgendwie zur Verfügung habe, wie ich dir den Raum halten kann, dass du dich selbst erfährst, dich spürst und die Heilung in dir findest, die Ursache in dir findest, die Wurzel in dir findest, die wir lösen können. Weg von dem Symptom hin zu deiner Tiefe, sage ich mal. Und im Prinzip könnte ich auch von meiner Website oder von meiner Instagram-Bio alle Beschreibungen rausnehmen, weil es ist nie dies oder es ist nie das, sondern es ist, das bin
eine Kombination
ich, und genau,
wie du das gerade spürst.
Dann. Ja, das bin ich, es ist meine Intuition, es ist meine Energie, es ist mein Feld, mein Raum mit dem, was ich zur Verfügung habe und das lege ich rein. Aber die Art und Weise, wie ich mit dem Unbewussten arbeite, mit der Seele arbeite, das ist, könnte man am ehesten sagen, ist wie schamanische Seelenreisen, aber das kann man halt sehr schwer beschreiben und das ist auch kein Tool, was ich dir jetzt an die Hand geben könnte, sondern für mich bedeutet das einfach, bedeutet auch dieses, für mich bedeutet die Art, wie ich Schamanismus spüre, den Raum zu halten. Mhm. Und wie ich den Raum halte, kann mir niemand beibringen, das muss ich erfahren und das muss ich lernen.
Was bedeutet das, den Raum halten?
Das ist so schwierig. Ja, genau das, was die Worte sagen, den Raum halten, dich, mein Herz geöffnet zu halten für dich. Und das ist auch was, was Schamanismus für mich bedeutet und was einen Schamanen ausmacht. Die sind komplett in der Liebe. Also das sind wirklich, ja, kann ich nicht anders sagen, die sind so verbunden, sie sind komplett in der Liebe, sodass sie dir einen Raum der Liebe halten können, indem du in dieser Liebe auch die Liebe für dich findest und dich öffnen kannst, dich sicher fühlst, dich spüren kannst, dich heilen kannst und keinerlei Ego in diesem Moment präsent ist oder der Verstand nicht da ist, sondern es ist für mich vollkommen eine Hingabe und ich überlege nicht vorher, wie halte ich jetzt den Raum, was braucht der Mensch jetzt, sondern es fließt, es passiert und es ist intuitiv und es ist manchmal, als würde was durch mich arbeiten, was ich gar nicht bin. Also als dieser Körper nicht bin und als mein Verstand nicht bin.
Und das funktioniert auch online? Also du gibst auch online? Also das ist jetzt zum Beispiel, ich müsste dir jetzt zum Beispiel, wenn ich dir eine Anfrage schicke, hey, ich würde gerne bei dir ein Coaching machen, ich müsste dir da oder ich brauche dir gar nichts von mir wirklich so zu erzählen, zu schreiben, weil wenn wir uns sehen, also würden wir uns jetzt sehen als Coachy, dann würdest du quasi dich öffnen, damit ich auf dich wirke. Und dann kannst du für sagen, ich spüre, was dir fehlt oder wie kann ich mir das vorstellen?
Das wäre dann in der Praxis so, aber klar, ich habe auch einen Fragebogen, den detaillierten Fragebogen für den Anfang, dass ich in die Geschichte auch reinspielen kann, dass ich die Muster sehen kann und ich sag mal so, die ersten ein, zwei Sitzungen sind immer sehr viel Gespräch, dass ich einfach reinspielen kann und raushören kann, was sind die Muster, was ist das, was durchbrochen werden möchte und dann in der Praxis schauen wir, was dem zugrunde liegt in der Tiefe und lösen das energetisch. Genau. Mhm. Also es ist super schwer, in Worte zu fassen, deswegen, ich habe auch so eine Freundin, die sagte mir, ich weiß gar nicht, was du machst, aber es funktioniert ja, deswegen, ja. Und ja, es geht ja um die Energie, die wir ausstrahlen, ne? Und nicht unbedingt um die Worte, die wir finden, weil so das, was halt nicht so von dieser Welt ist, das kann man irgendwie mit den Worten dieser Welt nicht so beschreiben. Da komme ich immer an meine Grenzen, ne?
Und ja, es geht halt, wie gesagt, auch online, ne? Also diese Person muss nicht jetzt wirklich physisch vor dir sitzen. Nee.
Energie kennt ja keinen Raum und keine Zeit. Ja.
Ja.
Deswegen.
Und das hört sich sehr, alles sehr interessant an. Und gibt es denn was, wo du sagst, wenn jetzt jemand relativ neu ist mit dem Thema, so mit Energiearbeit und womit jemand so anfangen könnte zu Hause, wenn der sagen will, ja, ich will auch, dass meine Gefühle vielleicht wieder mehr in den Fluss kommen und ich fühle mich irgendwie so verloren oder nicht mehr, also sich mit der Natur verbinden, aber viele Leute haben ja überhaupt keinen Bezug mehr dazu, die haben sich ja komplett abgeschnitten davon. Gibt es da was, was man tun kann?
Also ich sage immer, also da ist immer meine Antwort Körperarbeit. Weil wie gesagt, der Körper ist, der Resonanzkörper ist das, wo wir spüren. Im Kopf haben wir Gedanken, aber das sind keine Gefühle. Und wenn ich wissen möchte, wer ich bin, dann muss ich mich spüren lernen. Weil da liegt meine Wahrheit. Das ist ja auch, was Human Design sagt. Ne? Unsere Wahrheit liegt nicht im Verstand, sondern im Körper und in der Energie. Und wenn wir uns wieder für unseren Körper öffnen, dann können wir Schritt für Schritt tiefer kommen. Und dann kommen wir über diese äußere Hülle immer weiter in die Tiefe und immer mehr in die Energie und immer mehr ins Feinstoffliche. Aber der Zugang für mich, der funktioniert, ist immer der Körper. Und ich würde auch, sage auch tatsächlich, eher selten Meditation, weil auch die hält mich im Geist. Und das kann natürlich, also das Meditation ist wertvoll, unfassbar wertvoll, aber für den Anfang würde ich immer sagen, über den Körper gehen. Weil auch bei Meditationen und Visualisierungen bleibe ich im Geist. Wenn ich das aber nicht verankere in meinem Körper, in meinem Gefühl, dann bringe ich nichts auf die Welt. Und dann ändert sich nichts. Deswegen zum Spüren, bei sich ankommen, sich sicherer fühlen, immer der Körper. Den Körper wieder bewohnen, dem Körper wieder vertrauen und über unsere Zellen im Körper wieder spüren lernen.
Und das muss ich noch nicht mal unbedingt dann in der Natur machen. Ne? Also ich muss jetzt nicht dafür in den Wald gehen. Ich kann das genauso in der 37. Etage in einem Hochhaus in Berlin machen oder was.
Ja, deinen Körper hast du ja immer dabei.
Genau, also und da könnte ich dann einfach tanzen und oder mir vielleicht eine schöne Ölmassage geben. Also ich muss dafür nicht unbedingt immer direkt im Wald spazieren gehen. Ne? Es geht halt darum, seinen eigenen Körper wieder zu spüren.
Genau. Und da geht es ja auch darum, was dir dient. Also wenn dir Workouts dienen und du spürst dich dabei, dann gut. Wenn du sanftes Yoga magst, dann gut. Wenn du tanzt, super. Wenn du laufen gehen willst, wenn du spazieren gehen willst, wenn du mit Tieren in Kontakt bist, mit dem Hund spazieren gehst oder reiten gehst, alles, was dir eben dient und was für dich persönlich passt. Und gerade wenn ein Mensch vielleicht sehr lange verlernt hat, den Körper zu spüren, dann braucht es am Anfang manchmal sogar stärkere Bewegungen. Also zum Beispiel auch Kinder, die traumatisiert sind und aus dem Körper raus sind, die schlagen nicht ohne Grund oder die werfen sich nicht ohne Grund auf den Boden, sondern das ist der Reiz, die Art Reiz, die Intention Reiz, die die brauchen, um sich zu spüren. Deswegen, was dir dient und wo du, wo du persönlich in der Situation gerade bist.
Und hat das Thema Freude da auch muss das da mit rein? Oder, also wenn du sagst, es reicht, mich zu spüren, aber es gibt ja zum Beispiel Leute, die übertreiben das, die machen exzessiv Sport und muss es mir noch ein Gefühl geben von, das tut mir gut, das bringt mich in die Freude oder ist das für Körperarbeit egal?
Ja, es sollte dir schon gut tun. Also wenn du damit über deine Grenzen gehst oder dich wenn du dir damit schadest, dann liegt da ja nochmal was anderes drunter. Da müsste man nochmal ganz anders drauf gucken, weil dann bestrafst du ja deinen Körper, dann arbeitest du gegen dich. Ja, das ist dann wieder was ganz anderes. Da liegt dann wieder eine Art Trauma darunter, dass du dieses Verhalten hast und dass du deinen Körper so behandelst und deine
also
Grenzen
nicht kennst. Also stetig über die Grenzen zu gehen, ist dann auch eine Art, dass man das macht, weil man einfach ja, so ein gewisses Verhalten wahrscheinlich. Also ich kenne das, ich habe das halt damals mit meiner Arbeit so gemacht und deswegen kam es zu den Zusammenbrüchen und weil ich halt einfach das ausgeblendet habe und genau. Sehr interessant.
Ja, das können wir halt gut uns aus unserem Körper beamen, damit wir ihn nicht spüren müssen. Das ist auch das, was passiert, wenn wir Trauma erleben und deswegen ja, müssen wir dann erst wieder lernen, uns zu spüren und lernen, dass es sicher ist, uns zu spüren, weil wir nicht mehr da sind, wo wir mal waren, wo es so wehgetan hat, uns zu spüren, dass wir uns aus dem Körper gebeamt haben.
Ja. 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 Sehr schön, sehr interessant. Zum Abschluss eines jeden Gesprächs frage ich meine Interviewpartnerin immer noch nach drei Dingen, also Dingen in Anführungsstrichen, für die sie heute dankbar sind.
Oh, mega viel. Ich bin super dankbar, dass ich heute Morgen schon einen wunderschönen Austritt hatte mit meinen Mädels, mit den Pferden in der Sonne.
Das hört sich toll an.
Ja, jetzt jede Woche, jeden Tag die Woche mit ganz früh in den Tag gestartet. Ich bin super dankbar, dass sowas wie das hier gerade möglich ist heutzutage, ja. Und dass dieses, ja, dass wir immer mehr Frauen werden und Menschen werden, die sich so bestärken und die sich, ja, die sich gegenseitig unterstützen und in den Austausch gehen und damit immer mehr Menschen inspirieren, die wieder das Gleiche tun und wir wie so ein Lauffeuer einfach werden. Da bin ich ganz dankbar für und da ist gerade so viel in meinem Herzen irgendwie. Ich fühle mich gerade, ja, mega warm ums Herz. Bin super dankbar für mein Zuhause, für meine Familie. Ich könnte jetzt tausend Sachen aufzählen.
Sehr schön. Ja. Ja, und einfach dieses, es ist dir so warm ums Herz, das ist auch ein toller Grund, um dankbar zu sein, finde ich.
Stimmt,
ja. Und, weil ganz ehrlich, ich kann mich gar nicht dran erinnern, wann ich das letzte Mal gesagt habe, aber ich bin so dankbar dafür, dass mir gerade so warm ums Herz ist und das ist ja schön, einfach schön. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und ja, auch vielen Dank an euch, die hier zusehen bzw. zugeschaut haben und wie immer ein Kuss und Schluss.